Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie heute zum Büchermarkt, der mit einem Kritikergespräch aufwartet. Im Studio habe ich zu diesem Zweck, also des Kritikergesprächs, Tobias Lehmkuhl, einen Kritiker aus Berlin, eingeladen und Katharina Teutsch, Literaturkritikerin ebenfalls aus Berlin. Zwei Romane nehmen wir uns vor in diesen 20 Minuten. Zwei sehr besondere Romane, auch nicht unterkomplexe Romane, um es mal bescheiden zu sagen. Der erste heißt Die Dame mit der bemalten Hand und stammt von der in München lebenden Autorin Christine Wunicke. Und der zweite Roman, den wir besprechen werden in der zweiten Hälfte der Sendung, heißt Die Erfindung der Null und stammt von Michael Wildenhain. Vielleicht, bevor wir über das Buch reden selbst, ein Wort zum berühmtesten Geheimtipp der deutschen Gegenwartsliteratur. Das schrieb Marie Schmidt bei einem Gespräch mit Christine Wunicke in der Süddeutschen Zeitung vor kurzem. Hat mir sehr gut gefallen, die Formulierung, da ich tatsächlich schon ewig und drei Tage raunen höre von diesem unglaublich guten Schreiben in München, das in kleinen Portionen kommt und immer noch nicht wirklich gewürdigt worden. Was hat es damit auf sich, Frau Teutsch?
Ja, sie ist so ein bisschen der ewige Geheimtipp, war ja, glaube ich, jetzt schon ist jetzt zum dritten Mal auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Christine Wunicke schreibt immer wahnsinnig dünne Bücher, sehr komprimierte historische Stoffe, die sie darin behandelt, und hat sozusagen ein bestimmtes Erzählprinzip, was sich jetzt auch seit Jahren nicht weiter entwickelt hat. Und das ist aber so einzigartig in der deutschen oder in der deutschsprachigen Literatur, dass man wirklich sagen kann, sie hat da was gefunden. Und das ist sozusagen, das fällt immer mal wieder einem Kritiker auf, aber dass das so ein richtig großes, breites Publikum erreicht, das ist meines Wissens bis jetzt noch nicht passiert.
Da ich weiß, dass Sie eine Liebhaberin und auch Kennerin sind von Christine Wunicke, vielleicht an Sie die Frage, was ist denn das für eine besondere Art, die sie etabliert hat, einen besonderen Stoff, den sie etabliert hat in ihren Romanen, Der Fuchs und Dr. Shimamura zum Beispiel, Kati und Nagasaki. Können Sie das kurz zusammenfassen, bevor wir uns dem neuen Buch zuwenden?
Also Christine Wunicke schreibt historische Romane, wenn man jetzt irgendwie eine Genrebezeichnung finden will. Und sie kennt sich eben sehr, sehr gut aus im 18. und auch im 19. Jahrhundert. Und sie sucht sich immer Wissenschaftsdiskurse dieser Zeit. Also in Katie zum Beispiel ging es um diese Spiritismusmode im späten 19. Jahrhundert. Es gab ein Buch, da ging es um Samurais zum Beispiel in Japan. Es gab ein Buch, das spielte im Wilden Westen. Also sie sucht sich immer so bestimmte historische Momente und auch vielleicht zu Klischees geronnene Konstellationen aus und erzählt sozusagen entlang historischer Fakten, aber auf eine wahnsinnig komprimierte und auch ironisierte Art und Weise. Und das Einzigartige an ihr ist, dass sie sich wirklich derartig in den zum Beispiel medizinischen Diskurs, es geht um Psychoanalyse in einem Buch, der jeweiligen Epoche reinarbeitet, dass sie dann auch wirklich mit dem Vokabular, wie damals zum Beispiel im 18. oder im 19. Jahrhundert geschrieben wurde, auseinandersetzt und dann so wahnsinnig schöne Formulierungen findet, die natürlich alle aus der Feder einer Gegenwartsautorin ironisch gebrochen beim Leser ankommen.
Bevor wir uns ganz vertiefen, so in die Schreibweise, vielleicht doch noch ein paar Sätze zu dem dann auch historischen Stoff, der in diesem neuen Roman verarbeitet wird. Sonst weiß ich, verlieren wir uns in den Verliesen dieses Schreibens zu schnell.
Ja.
Vielleicht, Herr Lehmkuhl.
Ich komme auf diesen neuen Roman, in dem ich noch etwas hinzufüge zu Frau Teutsch. Es gehört noch etwas zu diesem Erzählprinzip, nämlich die Figurenkonstellation. Es sind eigentlich immer zwei Figuren, ein Paar, was zueinander findet, was aber nicht unbedingt zueinander gehört. Also es gibt immer starke Reibungspunkte und so ist es auch. In diesem neuen Roman, da haben wir einmal, wir befinden uns im 18. Jahrhundert, den Entdecker, Erforscher, Orientalisten dann Carsten Niebuhr, der auf seiner Orientreise etwas vom Weg abkommt, in Indien landet und dort auf einen persischen Sternenforscher trifft. Ja? Und die beiden, das ist eine Begegnung zwischen Orient und Okzident, die hier stattfindet und die für ein paar wenige Tage auf einer schwülen, praktisch verlassenen, Robinson Crusoe-artigen Insel stattfindet.
Ja, Sie haben es schon angedeutet, es gibt denn sehr, sehr viele Missverständnisse und Seltsamkeiten. Die Grundkonstellation ist ja auch schon eine, die haben Sie jetzt großzügig übergangen, kann man machen, aber ich finde sie sehr, sehr witzig, weil ein Professor der Theologie, Michaelis, tatsächlich ein bekannter Theologe
des, und ein Orientalist, der
Zeit,
Sprachwissenschaftler.
Ja, er gilt auch als Begründer sozusagen der empirischen Bibelforschung. Also zu fragen, was in der Bibel steht, ist das real vor Ort zu finden oder zu dechiffrieren. Er ist aber nie gereist und der schlägt ja vor, dass Herr Niebuhr für ihn dann hingeht und guckt, ob das stimmt, was in der Bibel steht. Und der Witz besteht ja schon darin, dass dann 5 Leute losziehen, in Indien landen, in einem hinduistischen, verfallenen, tempelartigen Gebilde, da nie mehr rauskommen und so unendlich weit weg sind von dem, was eigentlich die Frage war, auf die sie eine Antwort geben sollen, dass allein diese Struktur die ganze Zeit eine Grundkomik aufrechterhält, aber die wird ja noch beliebig gesteigert.
Ja, um mal einen Satz vorzulesen, also der Niebuhr, der sagt dann zu Meister Musa, wie er sich nennt, also das ist dieser persische Sternenkundler, den er da auf dieser Insel trifft, meine Pflicht war und ist es noch immer, nehme ich an, zu messen. Die Länge und die Breite und Höhe von allem und wie lang alles dauert und wo sich alles befindet und wie sich alles zueinander verhält. Also das ist der Auftrag, den Carsten Niebuhr von Michaelis, der in Göttingen lehrt, bekommt. Und es ist tatsächlich eine historisch verbürgte Expedition gewesen, an der auch noch andere, ein Zeichner, ein Mediziner, ein Mathematiker, ein Astronom und so weiter teilgenommen haben. Die sind alle verstorben. Der dänische König hat die Expedition finanziert.
Alle an Viren übrigens, um das mal aktuell auszudrücken, an einem Gelbfieber oder einem Sumpffieber.
Und Carsten Niebuhr leidet auch an Fieberschüben, die regelmäßig wiederkommen. Man könnte jetzt an Malaria oder sowas denken. Und in diesem Fieberrausch begegnet er auf der Insel, auf der er gestrandet ist. Sein Schiff ist abgefahren, weil er einen Fieberanfall bekommen hat, begegnet er diesem Perser. Und wie die dann so herrlich aneinander vorbeireden, aber gleichzeitig doch auch zueinander finden durch diese Liebe am Wissen und diese Neugierde und das Interesse daran, die Welt tatsächlich zu erkunden, zu vermessen. Und man erfährt dann so nach und nach ein bisschen was aus den biografischen Hintergründen der beiden. Das sind beides auch in ihren Familien irgendwie Außenseiter. Ja? Forschungsreisende, die sich aufmachen, ihre Familien verlassen. Niebuhr kommt aus dem Bremischen, ist ein reicher Bauerssohn eigentlich und landet dann da auf einmal im Orient und dann eben vom Weg abgekommen auf einer indischen Insel, Bombay vorgelagert. Das ist schon eine irre Konstellation.
Über die Konstellation hinaus, ja, die Grobkonstellation, die Feinkonstellation, ist ja der Witz unendlich verfeinerbar, der in den Missverständnissen sowohl die Grundannahmen wissenschaftlicher Art, die mythologischen Voraussetzungen, die religiösen Voraussetzungen, die sprachlichen Voraussetzungen, nichts stimmt. An keinem Punkt kommen die irgendwie auf dieselbe Linie und trotzdem ergibt sich etwas von einer seltsamen, bizarren Schönheit. Wie funktioniert sowas?
Ja, also im Grunde ist dieser Roman ja dreigeteilt. Es gibt erstmal eine große Eingangsszene mit Professor Michaelis in Göttingen. Dann gibt es die Begegnung auf der Insel und dann noch so ein kleines Nachspiel. Und Frau Teutsch hat es eben schon getan und ich möchte am liebsten auch unendlich aus diesem Roman zitieren, weil er so unfassbar witzig ist. Und das setzt ja schon mit dieser Michaelis-Szene ein und mit, Sie sagten es, den falschen Annahmen. Da sagt zum Beispiel der Michaelis, der Orient befindet sich im Stande der Unschuld, ihm fehlt es an Hurtigkeit. Ja, und das sind so tolle Formulierungen und natürlich aber auch Riesenirrtümer. Über Palästina sagt er, deswegen soll der Niebuhr dann in den Orient, Palästina ist zu Tode erforscht, dort sitzt ein Christ unter jedem Kamel. Er ist ein so besoffener Professor, der vom Katheder Stunden über Stunden herunter redet. Es ist ein ungeheuer, um vielleicht zu einer schon wertenden Folgerung zu kommen, ein ungeheuer unterhaltsamer, ungeheuer witziger Roman, aber ich finde, es ist auch, also es wäre meine kleine Einschränkung, es ist eben unterhaltsam auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber mir ist, Sie sagten Komplexität, nicht ganz klar geworden, wo der Gewinn, wenn man das so sagen darf, dieser Begegnung zwischen Orient und Okzident liegt. Ja, es hat Charme, das ist schön, es ist witzig, aber es hat etwas von so einem Schattenspiel auch. Ja. Es hat was sehr Spielerisches, aber um des Spieles willen.
Würden Sie dem zustimmen? Das ist ja eine klare These.
Ja, also ich würde auch sagen, es hat Romane von Christine Wunicke gegeben, die eine stärkere Pointierung haben, also wo die Konstellationen, Tobias Lehnkuhl hat es vorhin gesagt, es sind eigentlich immer unwahrscheinliche Zusammenkünfte, ja, zwischen einem zum Beispiel englischen Poeten in einem Roman und einem Cowboy und die finden dann irgendwie zueinander, aber in dem Fall ist es auch ein bisschen so, dass die sind da beide irgendwie in ihrem Fiebertaumel und man versteht nicht so richtig, was sozusagen am Ende dabei rauskommt. Aber ich muss wirklich sie dann auch nochmal in Schutz nehmen. Vielleicht ist es nicht ihr allerbestes Buch, aber es ist immer noch ein sehr, sehr gutes und sehr kluges Buch, was sich wirklich mit diesen wissenschaftlichen Irrtümern und mit den kulturellen Missverständnissen auseinandersetzt, die ja bis heute uns erreichen. Zum Beispiel findet sich einmal auch dieser Satz, es gab damals viele Vorurteile gegen die Mohammedaner. Umbringen war das Wort, das am öftesten fiel, wenn das Gespräch auf Mohammedanisches kam. Das ist ja ein Satz, den kann man unmittelbar in unsere Zeit transponieren. Ich würde sagen, es ist ein Buch über Missverständnisse zwischen dem Orient und dem Okzident. Und das hat sie eigentlich doch nochmal auf eine sehr gute spielerische Art aufgefangen. Und zwar so, dass man auch wirklich drüber lachen kann über diese Missverständnisse.
Die Tochter von Meister Musa sagt, nichts Lustiges ist gänzlich dumm. Und wenn etwas so lustig ist wie dieses Buch, ist es bestimmt auch ziemlich schlau.
Aber um die Radikalität anzudeuten, bei Missverständnissen geht man eigentlich immer von einem irgendwo gemeinsamen Plafond aus und dann entfernt man sich davon und ist nicht mehr in diesem Zug, sondern macht etwas Grundverschiedenes. Hier gibt es aber die Gemeinsamkeit nicht, sondern die Gemeinsamkeit selber ist auch schon die Projektion von jemandem auf jemand anderem. Das heißt, niemand in den Büchern als Figur weiß, woran er ist. Tatsächlich würde ich aber sagen, aber gar nicht als Einwand, das hört sich aber so an, dass der Leser, also mir geht es so, ich weiß auch dauernd nicht, wo ich dran bin. Also das Buch macht mich verrückt. Ich kann das überhaupt nicht so irgendwie nebenbei lesen. Ich muss mich absolut hoch konzentrieren. Ich muss zurückblättern. Dann scheitere ich aber trotzdem, weil die Linie nicht weitergeht. Also ich bin auch dauernd in dem Gefühl, hier stimmt was nicht. Ja? Ich werde verschaukelt, mir wird eine Nase gedreht, plötzlich dreht das Schiff in der Geisterbahn irgendwie in eine andere Richtung. Wir sind ja mit reingerissen in diesen Strudel des Nichtwissens, des Falschwissens, des Verkennens. Und das macht die Lektüre ja schon zu einer anderen als üblicherweise die von Romanen.
Ich finde, da haben Sie jetzt schon eine schöne Laudatio gehalten. Also das klang überhaupt nicht zweischneidig in meinen Ohren.
Dann ist ja gut. Wir haben noch ein Buch, das auch mit hohen Ambitionen umgeht, das wir jetzt nicht ganz zu kurz kommen lassen wollen heute. Das ist Michael Wildenhains Roman »Die Erfindung der Null«. Hier haben wir es auch mit einer Wissenschaft zu tun, wenn man denn die Mathematik so nennt. Vielleicht ist sie auch die Kernwissenschaft von allen, man weiß es nicht. Worum geht's? Was hat das mit Wissenschaft zu tun, was daherkommt als Roman?
Ja, also die Hauptfigur, die Martin Gödeler heißt, Dr. Martin Gödeler, ist ein vielversprechender junger Mathematiker, der dann vom Wege abkommt, kann man sagen. Ja? Der durch bestimmte Umstände irgendwann aus Berlin und aus Hamburg, wo er Stellen hatte, vereinsamt nach Stuttgart geht und dort dann in einer Wohnung verwahrlost und zum Nachhilfelehrer wird. Das kurz gesagt. Und es gibt eben diesen mathematischen Anspruch, den der Roman hat. Meiner Ansicht nach ist es so eine Art philosophisches Mäntelchen auch, was sich dieser Roman umlegen will. Ja, also es wird damit eine höhere Ebene suggeriert, die dieser Roman aber nicht hatte. Ich musste wirklich irgendwann beim Lesen nochmal schauen, in welchem Verlag das erschienen ist, weil es hatte über weite Stellen etwas von einem schwiemeligen Erotikheftchen, aber es ist tatsächlich in dem doch anspruchsvollen Verlag Klett-Cotta erschienen. Da musste ich mich sehr wundern.
Die ersten wenigen Kritiken, die erschienen sind zu dem Buch, waren sehr positiv, anders als das, was Herr Lehmkuhl jetzt sagt. Ich bilde mir aber ein, zu wissen, was für ein Problem er mit diesem Roman hat. Die Mathematik ist ja die eine Seite und die andere Seite ist die einer gewissen Expressivität, also nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Darstellung eben von Ekstasen, in der Regel sexueller Ekstasen, aber eben auch Politik an der zentralen Stelle. Sind wir auf einmal in so einem revolutionären Akt, wo die Tat beschrien wird. Also es gibt auch dieses eruptiv-sinnliche, das der Mathematik entweder entgegengesetzt ist oder auf eine seltsame Weise mit ihr koordiniert. Wie bringen Sie diese beiden Sphären des Romans zusammen, Frau Teutsch?
Also ich würde nochmal den Einwand von Tobias Lehmkuhl ein bisschen präzisieren wollen mit dem philosophischen Mäntelchen, was sich der Roman versucht umzulegen. Es ist ja ein uralter Streit in der Mathematik, ob die höhere Mathematik etwas ist, was sich auf eine Realität beziehen lässt, ja, auf eine Referenz, oder ob sich sozusagen die mathematischen Axiome und Operationen eigentlich nur noch in einem vollkommen abstrakten Raum bewegen, der überhaupt nichts mehr mit unserer Lebensrealität zu tun hat. Also das sind so zwei Schulen. Und Und weil man da irgendwie auch in der Betrachtung, also Mathematikhistoriker und auch berühmte Mathematiker sind sich da immer uneins gewesen. Es gibt viele Mathematiker, die dann sich sozusagen in die Ästhetik flüchten und sagen, ja, das hat irgendwie alles mit der Realität nichts mehr zu tun, aber es ist einfach so wahnsinnig schön, weil es geht alles auf und es gibt irgendwie Ergebnisse, Herleitungen und so weiter. Und der Roman versucht jetzt genau das zu machen. Er versucht uns einen Plot aufzutischen. Wir versuchen die ganze Zeit irgendwie den zu lösen. Der Roman kommt ein bisschen im Gewand eines Krimis daher. Es wird suggeriert am Anfang, dass es so eine Art Lustmord-Thematik geben könnte. Eine junge Frau verschwindet in der Provence. Sie ist mit ihrem Liebhaber, es stellt sich heraus, Martin Gödeler, so nennt sich übrigens der Mathematiker, um den es hier geht, ist mit dem im Urlaub gewesen und verschwindet spurlos. Und es finden sich dann irgendwie im Gestrüpp in der Provence auf dieser Wanderung Kleidungsstücke, die mit Blut und Sperma getränkt sind. So, Martin Gödeler verlässt das Land und wird dann in Stuttgart aufgegriffen und verhört. So, das ist die Situation, in die wir reinkommen. Und der ganze Roman stellt eigentlich die Frage, was ist die Realität, was ist Halluzination, was können wir wissen, wie sehr können wir unseren Intuitionen vertrauen. Und so wird uns eine vollkommen vertrackte Geschichte aufgetischt, die in immer weitere Abzweige des abgründigen Lebens dieses Martin Gödeler führt. Und am Ende muss man dann sagen, geht das auf oder geht das nicht auf, Tobias Lehmkuhl?
Ja, ich finde natürlich, es geht überhaupt kein bisschen auf. Also die Handlung geht auf. Ja. Also es gibt da einerseits diese Frau Susanne Mellforsch, die verschwunden ist. Es gibt aber auch andererseits noch eine Reihe anderer Frauen. Also dieser Mathematiker scheint ein sehr heißblütiger Mensch gewesen zu sein.
Ist verheiratet mit einer Gunde und hat eine Tochter namens Sophia.
Ja, die Namensgebung diesem Roman ist schon sehr speziell. Die Frau heißt Gunde, die Heißgeliebte, die jetzt nicht in der Provence verschwindet, sondern eine Dritte, die heißt Elisabeth Lucille Trouvé, also ein äußerst prätentiöser
Lou
Name.
Lou genannt.
Lou, ja, und die schließt sich irgendwie dann den neuen Rechten an und bringt...
Ja, den neuen Linken gegen die neue Rechte. Also man kann es aber auch, wenn man nicht genau aufpasst, Entschuldigung, auch umgekehrt lesen. Also es gibt nur
ist
winzige...
Ist sie nicht Teil einer völkischen Revolte?
Ja. Nein, die wollen ja den goldenen Siegesengel in Berlin sprengen, weil er für die deutsche Übermacht im 1870-71er Krieg steht. Also es ist gegen die Völker. Machtergreifung, die läuft gerichtet. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr am Rande nur mitgeteilt. Es könnte fast anders sein. Aber es ist nicht ganz unerheblich, glaube ich, wenn man Michael Wildenhain, der ja nun wirklich ein Linksaktivist war, ersten Ranges mit Aktionen auf der Straße berühmt geworden ist.
Der Straßenkampf ist ja in seinem letzten Roman auch großes Thema gewesen.
Kann man das schon schließen, dass es so ist?
Gut, es ist ein Erotikroman, es ist ein Mathematikroman, es ist ein politischer Roman und es will von allem etwas, es will alles aber auch zu 100% sein. Also dieser Roman will, glaube ich, insgesamt sowieso viel zu viel. Ja, und ist damit dann mit all den Ansprüchen überlastet und bricht unter sich selbst zusammen.
Ist ja fast die Frage zu viel unter den vielen Rätseln, die Sie eben genannt haben, ist ja auch noch die der Identität. Wer ist eigentlich wer? Unter anderem aber hatte ich am Ende das Gefühl, es könnte der aufzeichnende Staatsanwalt der Gödeler selber sein. Das ist, glaube ich, sozusagen die weitestreichende Form von Identitätsseltsamkeiten im Roman und viele mehr. Funktioniert dann dieses Identitätsspiel als Attraktion ein wenig? Frage ich vielleicht Sie.
Die Story oder die Missverständnisse werden ja am Ende alle aufgelöst. Es wäre dann vielleicht wirklich attraktiver gewesen, man hätte das so ins Leere laufen lassen. Aber es gibt dann schon eine Erklärung für alles. Es erschließt sich einem am Schluss alles. Und diese Story ist aber so hanebüchen, das kann man jetzt auch gar nicht nacherzählen.
Es ist nichts davon plausibel. Also diese ganzen wahnsinnigen Frauengeschichten, ja, also das ist gänzlich unplausibel. Und auch, dass der Staatsanwalt, wieso über Wochen hinweg, warum sitzen die jeden Tag zusammen? Also so ein Verhältnis zwischen Staatsanwalt und Angeklagten.
Und welche Rolle der Staatsanwalt dann im Privatleben von Gödeler wieder spielt, das wollen wir jetzt nicht spoilern, aber das ist derartig an den Hahn herbeigezogen, dass man auch bei großer Gutwilligkeit und literarischer Fantasie am Ende sagen muss, ich fühle mich irgendwie ein bisschen verschaukelt von diesem Plot. Ja. Da kann ich irgendwie nicht mitgehen.
Und ich muss jetzt doch mal eben 2-3 Sätze zitieren. Obwohl mich die Wucht der Erregung für Augenblicke schwindeln macht, gehe ich auf sie zu. Wir berühren einander, wir küssen uns. In meinem Inneren beginnt eine Reise.
Also können wir das vielleicht ironisch nehmen? Er befleißigt sich, wie ich jetzt gerade auch, eines etwas gestelzten, literarisierten Stils mit sehr, sehr vielen Appositionen, dass man denkt, es könnte auch der Wille zur Komik darin stecken.
Ja. Nee, das ist der Wille zur Kunst.
Das ist der Wille zur
es
Kunst.
Ist der wir Wille hatten zur im letzten, Kunst. Hatten wir nichts Schlimmeres als der Roman. Wille zur Kunst, höre ich daraus. Ja. Den Rest, was es dann eben nicht schafft, ist damit mitgesagt. Wir sprachen über Michael Wildenhains Roman Die Erfindung der Null, erschienen bei Klett-Cotta in Stuttgart, 303 Seiten, 22 Euro. Zuvor haben wir Christine Wunnickes neuen Roman Die Dame mit der bemalten Hand besprochen. Der Roman ist im Berenberg Verlag erschienen in Berlin, 168 Seiten, 22 Euro. Gesprochen habe ich über diese beiden Bücher mit Tobias Lehmkuhl und Katharina Teutsch. Und ich darf mich vom Mikrofon des Büchermarkts für heute verabschieden. Hubert Winkels.